ARD Sound.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Dieser Podcast behandelt im Wesentlichen den Ukraine-Krieg, die militärischen Fragen, die militärpolitischen und auch politischen. Aber wir sprechen auch über angrenzende bzw. ähnliche Themen, sei es die Entwicklung der Bundeswehr oder gerade aktuell immer wieder der Iran-Krieg. All das besprechen wir mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Er ist heute aus Hamburg zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Thematisch soll es heute in Folge 323 mal wieder etwas ausführlicher in erster Linie um die aktuelle militärische Lage im Ukraine-Krieg gehen. Und in der Folge 324, die wir morgen veröffentlichen, wollen wir dann mit Nils Buhler aus unserer Redaktion sprechen. Der war bis vor wenigen Tagen in der Ukraine, hat auch relativ frontnahe Gebiete besucht. Und wir wollen uns dann in Folge 324 auch nochmal über die nächsten militärischen Optionen der US-Amerikaner und Israelis im Iran-Krieg unterhalten. Aufzeichnungszeit ist Mittwoch, 1. April 2026. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr zu hören, das Ganze dann auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Kleine Info noch vorweg, weil wir Fragen dazu bekommen haben. Stellvertretend will ich mal die kurze Mail von Markus und Friedhilde Perpet vorlesen. Zitat: Falls es zeitlich in einen der nächsten Podcasts passt, wären wir sehr dankbar, wenn Herr Deisinger kurz erwähnen könnte, ob Dr. Feigl von seiner Mission in der Ostukraine erfolgreich und heil zurückgekehrt ist. Euer Podcast ist ein fester Bestandteil für uns geworden, weil er so wertschätzend und kritisch zugleich ist. Alles Gute nach Leipzig aus dem Südwesten. Zitat Ende. Also ganz aus dem Südwesten der Republik. Danke erstmal fürs Kompliment. Und klar passt das zeitlich, was dazu zu sagen, und das sage ich auch gerne. Bastian Feigl, der Unfallchirurg, den wir sozusagen schon lange bei seiner Arbeit für die Ukraine begleiten, ist wieder zurück aus dem Land, gesund und unversehrt, auch mit jeder Menge neuer Eindrücke. Ich habe vorgestern ein paar Minuten mit ihm telefonieren können. Er hat dann dort in der Ukraine zuletzt in einem zivil-militärischen Stützpunkt gearbeitet, hat verletzte Soldaten versorgt, aber auch Zivilisten, auch solche, die durch russische Waffen in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Er wird natürlich hier in Deutschland dann nahtlos anschließen und sein Hilfsprojekt fortführen, sprich materielle Unterstützung für die Ukraine organisieren. Und er mag auch gerne wieder Gast hier im Podcast sein und von Dingen erzählen, die er in der Ukraine erlebt hat. Das klappt noch nicht diese Woche, auch nicht nächste, aber nach jetzigem Stand in der übernächsten Woche, wahrscheinlich am 15. April. Das also nur als kleine, aber wichtige Info am Rande. Herr Bühler, schauen wir auf die aktuelle Lage, die militärische Lage im Ukraine-Krieg. Man bekommt ja eigentlich fast nirgends, außer bei uns, einen regelmäßigen Überblick mit Einordnung der strategischen Situation. Man konnte jetzt dieser Tage in Tickermeldungen lesen, die Russen hätten dort und dort und dort Territorium erobert und weiß dann vielleicht erstmal nicht so recht, also wie bedeutsam das alles ist. Deswegen zunächst quasi überblicksmäßig die Frage, Sie hatten ja einen Trend festgestellt, dass es der Ukraine aktuell besser gelingt, den russischen Vormarsch zu verlangsamen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu stoppen. Ist dieser Trend jetzt schon wieder vorbei oder wie bewerten Sie diese Erfolgsmeldung der Russen?
Der Trend hält zweifellos an. Die Russen haben im März marginale Fortschritte ostwärts des Festungsgürtels im Donbass gemacht. Wir haben darüber gesprochen. Gleichzeitig aber auch ebenso marginal Gelände in der Südukraine verloren, sodass die Bilanz nahezu ausgeglichen ist. Das ist für den Angreifer ein miserables Ergebnis. Und das wird noch schlechter in der Darstellung, wenn man das Zeitfenster etwas weitet, von November letzten Jahres bis jetzt Ende März. Dann sieht man, dass die Geländegewinne der Russen immer mehr abgenommen haben, regelmäßig von Monat zu Monat, bis es jetzt eben schon in einem Minusbereich liegt. Das heißt, sie haben geringfügig, marginal mehr Gelände verloren in der Bilanz, als sie dazu gewonnen haben.
Bei einer Großoffensive sollte das durchaus anders sein, denkt man sich. Also von Großoffensive der Russen, weil man dieses Wort mal wieder lesen kann, kann also auf jeden Fall nicht die Rede sein zurzeit, ne?
Nein, davon kann keine Rede sein. Die Gegenangriffe der Ukrainer in den letzten Wochen und auch die Bekämpfung von logistischen Einrichtungen und Truppenansammlungen, zum Teil weit hinter der Front, haben dafür gesorgt, dass die russischen Vorbereitungen ihrer Frühjahrsoffensive so massiv gestört wurden, dass sie ihre ursprünglichen Pläne für diese Offensive nicht umsetzen konnten.
Nichtsdestotrotz, wenn man sich die aktuellen Karten anschaut, beispielsweise bei Deep State, da kann man erahnen, dass die Kampfhandlungen am Boden dennoch sehr intensiv sind. Sie gleichen das ja immer noch mit Meldungen aus anderen Quellen ab. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, sie sind intensiv. Die Russen haben sozusagen aus dem Stand heraus ihre Angriffsaktivitäten erhöht und treiben ihre Truppenteile zum Teil mit erheblichen Verlusten vorwärts. Dies geschieht, nachdem die Böden jetzt trockener werden, durchaus auch wieder mit mechanisierten Angriffen, also mit gepanzerten Fahrzeugen, manchmal in Kompanie oder vereinzelt auch in Bataillonsstärke. Den Ukrainern gelang es, regelmäßig diese Angriffe abzuwehren und ihre eigenen Stellungen zu behaupten. Aber man kann es schon so ausdrücken, dass die Kampfhandlungen intensiver geworden sind, gemessen an der Anzahl der Angriffe, aber auch gemessen am Einsatz von Gleitbomben, von Drohnen, von Artillerie gegen ukrainische Stellungen in Frontnähe, in denen sie ukrainische Soldaten aufgeklärt haben oder auch nur vermuten.
Vielleicht können wir mal einen Draufblick versuchen. Also wir nehmen uns quasi mal eine Karte, zoomen da ein bisschen raus und schauen uns den gesamten Frontverlauf an. Welche größeren Vorhaben bzw. Ziele der Russen zeichnen sich da aktuell ab für Sie?
Also der operative Schwerpunkt ist ohne Zweifel die Eroberung des Festungsgürtels im Donbass. Sie versuchen dies frontal aus dem Osten auf verschiedenen Achsen, zum Beispiel im Zuge der Straße von Bachmut nach Sloviansk, aber auch unter Umfassung des gesamten Festungsgürtels vom Norden her aus dem Raum Lyman und von Süden aus dem Raum Bokrovsk. Sie erinnern sich noch an den Fall von Bachmut vor fast 3 Jahren, im Mai 2023 war das. Heute liegt die Front knapp 20 Kilometer westlich bzw. nordwestlich von Bachmut. In diesem Schwerpunktabschnitt ging es also für die Russen gerade mal 20 Kilometer vorwärts in 3 Jahren. Der zweite, aber nachgeordnete Schwerpunkt ist der Raum Saporischschja und Dnipropetrovsk. Nach den Geländegewinnen der Russen gerade in diesem Raum im vergangenen Jahr haben die Ukrainer allerdings massive Verteidigungsstellungen und Sperranlagen aufgebaut. Auf diese würden die Russen bei weiterem Vorrücken in diesem Jahr treffen. Man könnte meinen, die Ukraine kopieren diese Sorowikin-Linie aus dem Sommer 2023. General Sorowikin war der Oberbefehlshaber dort im Süden der Ukraine und hatte diesen Festungsgürtel, übernehme ich mal den Begriff, aufgebaut, der allerdings sehr statisch war und mit den Verteidigungsstellungen der Ukraine nur bedingt vergleichbar ist, denn die Ukrainer haben sich schon auch die Möglichkeit erhalten, auch Gegenangriffe zu fahren und nicht durch die eigenen Verteidigungsstellungen dort behindert zu werden. Das heißt, sie werden eine bewegliche Verteidigung führen können, die eben aus Verteidigung, wenn der Druck zu stark wird, aus einer Verzögerung, also nach hinten, erlaubt, sich zu bewegen, aber auch Gegenangriffe zu führen, ohne durch die eigenen Stellungen behindert zu werden.
Und wichtig bei dem ukrainischen Vorgehen sind natürlich auch die Angriffe der Ukraine auf Ziele hinter der Frontlinie, um beispielsweise die Versorgung der Russen zu stören. Vielleicht können wir uns hier zunächst mal auf die Angriffe konzentrieren, die nicht so hunderte Kilometer weit weg sind. Was ist da bemerkenswert in den letzten Tagen?
Das sind Drohnen- oder auch Raketenangriffe auf russische Militäreinrichtungen in den besetzten Gebieten der Ukraine, einschließlich der Krim Die haben sich in der vergangenen Woche fortgesetzt und zwar im großen Maßstab wiederum. Also Stichwort Logistik, Führungsstellen, Kommunikationseinrichtungen, Bereitstellungsräume, Angriffe, die also unmittelbare Wirkung auf die russischen Truppenteile an der Front haben.
Wichtig sind dafür aber sicher auch die Angriffe in der Tiefe, also die teils deutlich weiter weg sind, auf die Ölindustrie, auf die chemische Industrie, auf Rüstungsfabriken. Auch davon hat es ja sicher einige gegeben wieder.
Ja, deutlich weiter weg, zum Teil mehr als 1000 Kilometer und mit einer eher strategischen Wirkung. Schwerpunkt war sicher einmal mehr die Ölindustrie in diesen vergangenen 8 Tagen, Raffinerien und Ölverladeeinrichtungen, deutlich mehr als in der Vorwoche. Mehrere Raffinerien und Rüstungsbetriebe wurden getroffen. Besonders sind zu erwähnen die Angriffe auf die Ölhäfen Primorsk an der Nordseite des finnischen Meerbusens und Ostluga an der Südseite, beide unweit der Grenze zu Finnland bzw. Estland. Beide Ölverladehäfen sind mehrfach im Laufe der letzten 8 Tage angegriffen worden, mindestens 4-mal, vielleicht auch 5-mal, da bin ich mir nicht ganz sicher, mit großen Langstreckendrohnen. In beiden Häfen sind große Brände ausgebrochen. Jeweils etwa 10 große Öltanks mit einem Fassungsvolumen von 50.000 Tonnen sind ausgebrannt, andere beschädigt worden. Ölverladeeinrichtungen sind zerstört und beschädigt worden. Es dürfte einer der schwersten Angriffe auf die Ölverladehäfen am Schwarzen Meer und an der Ostsee insgesamt gewesen sein. Bemerkenswert ist, dass die russische Luftverteidigung dies nicht verhindern konnte. Selbst so strategisch wichtige Häfen, die mithelfen, den Krieg zu finanzieren, können offenbar nicht vor den relativ langsam fliegenden Drohnen in der Größe von Sportflugzeugen geschützt werden. Auch wenn die russischen Behörden sagen, dass etwa 24 abgeschossen werden konnten, dann zeigt aber das Ergebnis, die Bilder, die man im Internet sieht, die Feuersbrunst, die es gegeben hat, sowohl in Primorsk wie auch in Ostluga, dass das eben schon seine Wirkung erzielt hat. Ja. Der zweite Punkt vielleicht noch ganz kurz, den ich hervorheben möchte, sind dann eher Rüstungsbetriebe, eine Sprengstofffabrik in der Region Samara, dann mindestens 2 weitere Ziele, die erwähnenswert sind. Das ist die Flugzeugwerft in Tangarod, die schon mehrfach Ziel war, und eine Chemiefabrik.
Solche Angriffe haben natürlich Auswirkungen auf das Geschehen an der Front. Der Nachschub für die Truppen kann auch damit gestört werden. Aber das hatten Sie auch schon angedeutet. Teile dieser Angriffe verfolgen natürlich auch das Ziel, Russland als Ganzes zu schwächen und halt nicht nur diesen Nachschub zu stören, ne?
Ja, also zu dieser Kategorie gehören auch die Angriffe auf die Ölindustrie. Auch wenn es dort gerade bei Angriffen auf Raffinerien auch Auswirkungen auf die Front gibt hinsichtlich der Diesel- und Benzinversorgung der russischen Streitkräfte. Aber das sind eher strategische mit dem Ziel, das Sie gerade genannt haben. Und zu dieser Kategorie gehören dann auch diese spektakulären Angriffe mit einer zusätzlich psychologischen Wirkung. Wir können euch überall treffen, wo wir wollen, selbst an der finnischen Grenze oder an der estnischen Grenze. Also in diese Kategorie fallen diese Drohnenangriffe oder auch ein Angriff mit einem Marschflugkörper auf ein Schiff in einer Werft in Viborg, unweit der Grenze zu Finnland auch. Dieses Schiff wird dort im Auftrag des russischen Geheimdienstes gebaut als eisbrechendes Patrouillenschiff, ein großes Patrouillenschiff, also nicht irgendwie ein kleineres Schnellboot, das ist schon ein großes Schiff, bewaffnet mit einem Schiffsgeschütz und mutmaßlich auch mit Raketen. Es ist ein Mehrzweckschiff, das auch für Sabotage an Unterwasserleitungen eingesetzt werden kann. Es wurde so schwer getroffen, dass es nun mit schwerer Schlagseite offenbar auf Grund in diesem Werfthafen von Viborg liegt.
Ich will ganz kurz nochmal nachfragen zu den Schäden, die die Drohnen anrichten, also bei Raffinerien. Sie haben gesagt, Feuersbrunst, offenbar deutliche Schäden. Nichtsdestotrotz könnte man sich auch fragen, wäre das Mittel der Wahl der Ukrainer für solche Ziele nicht eigentlich auch dieser Marschflugkörper, der Flamingo?
Also er ist in dieser Woche wieder eingesetzt worden bei 3 Zielen, vielleicht 4. Aber dieser Flugkörper scheint noch nicht ganz ausgereift zu sein. Er ist ja auch erst im August letzten Jahres zum ersten Mal geflogen. Die Treffergenauigkeit ist noch nicht so, wie es die Ukrainer gerne haben wollen. Das sieht man an einem Angriff auf einen Rüstungsbetrieb, wo also doch deutlich die Produktionshallen verfehlt worden sind, gerade auch in dieser Woche. Und man sieht es an der Tatsache, dass er noch häufig abgeschossen wird. Auch wird er bisher nur in kleinen Stückzahlen eingesetzt. Vielleicht ist es auch ein Resultat des Angriffes auf die Flamingo-Fabrik der Firma Firepoint vor einigen Monaten. Aber es ist, denke ich mal, normal, dass es eine Zeit lang braucht, vom Erstflug, bis er voll integriert werden kann in das ukrainische System der weitreichenden Waffen. Da hängt mehr dran als nur der Flamingo.
Ich glaube, es war Selenskyj selbst, also der ukrainische Präsident, der gesagt hat, also dass er von Verbündeten Bitten erhalten habe, die Angriffe auf die Ölindustrie, die russische, zu reduzieren wegen des hohen Öl- bzw. des hohen Benzinpreises. Wissen Sie, wen er da gemeint hat? Von welchen Verbündeten er diese Bitten bekommen haben soll?
Nein, da wäre ich natürlich auch neugierig. Das hat er nicht gesagt. Plausibel wären schon Trump und seine Verhandlungsführer, die sich ja mit wirtschaftlichen Zusammenhängen bestens auszukennen scheinen. Kann natürlich auch sein, dass der eine oder andere europäische Staat da mit dabei war. Immerhin, es sind ja 20% der Raffineriekapazitäten der Russen bisher zerstört worden. 40% der Ölexportanlagen, so wie diese beiden Häfen, die ich gerade genannt habe, sind zerstört oder beschädigt, sodass sie ihren Betrieb mindestens temporär deutlich reduzieren müssen, beziehungsweise einige Zeit lang komplett einstellen mussten, so wie es jetzt gerade passiert ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass es kein Vergleich ist mit dem, was wir gerade mit dem Iran erleben. Dort sind 20% des Weltbedarfs an Öl zurzeit nicht verschiffbar, weil sie nicht durch die Straße von Hormuz kommen. Das sind ganz andere Größenordnungen, sodass ich mal annehme, dass der Benzin- und Dieselpreis in erster Linie auf diesen Angriff der Amerikaner und Israeli auf den Iran zurückzuführen ist und nicht auf die Angriffe bei den Ukrainern. Sie mögen eine kleinere Rolle gespielt haben, aber der eigentliche Anstieg, der begann ja erst nach Angriffsbeginn der Amerikaner und Israeli am 28. Februar. Mhm.
Wenn wir bei den ukrainischen Angriffen mit Marschflugkörpern oder mit Drohnen sind, dann müssen wir kurz eingehen auf die ukrainischen Drohnen, die da unter anderem in Finnland runtergegangen sind. Also fliegen sollten die dorthin sicher nicht. Davon kann man ja ausgehen, ne?
Nein, die sollten da nicht fliegen. Es waren ja, wie sich dann herausstellt, ukrainische Drohnen. In Finnland und Estland sind Drohnen heruntergegangen, abgestürzt oder gelandet, ohne dass ihre Sprengladungen gezündet haben. Finnland, Estland und die Ukraine selbst, die nennen als wahrscheinlichste Ursache eine Störung des GPS-Signals durch elektronische Gegenmaßnahmen der russischen Luftverteidigung. Und dadurch verlieren die Drohnen die Navigation und sie fliegen unkontrolliert weiter und gehen dann irgendwo runter. Offenbar haben sie aber einen Mechanismus eingebaut, der, wenn das passiert, der dann verhindert, dass der Sprengstoff tatsächlich auch zündet beim Aufschlag. Anders ist es ja nicht zu erklären. dass nun mehrfach, wir hatten das ja schon mal in Lettland, Drohnen landen, die mit Sprengstoff befüllt sind, aber dann nicht explodieren. Die Ukraine hat sich offiziell entschuldigt und hat betont, dass Finnland und Estland niemals Ziele gewesen seien. Also mindestens eine der Drohnen in Finnland war mit Sprengstoff beladen. Das hat sich ja mittlerweile herausgestellt und ist auch von finnischen Behörden bestätigt worden, ist aber nicht detoniert. Sie wurde kontrolliert gesprengt.
Wichtige Info dann aber auch noch, was die Drohnen denn dann möglicherweise treffen sollten. Nur dieses Schiff, von dem Sie vorhin gesprochen haben?
Nein, Primorsk liegt ja auch sehr nahe an der finnischen Grenze, genauso wie Ust-Luga an der estnischen Grenze liegt. Aber die Ziele der letzten Woche, die lagen eben in dem Bereich der Oblast Leningrad mit der Hauptstadt St. Petersburg. Es waren nicht nur die beiden Ölverladehäfen, es war auch eine Raffinerie, die dort in Leningrad Oblast bekämpft worden ist und eben Vyborg. Und deshalb kam es eben zu diesem Vorfall, wie ich ihn gerade geschildert habe.
Ich will mal ganz kurz, Herr Bühler, ganz nebenbei zum Thema GPS noch was nachfragen. Also diese Störungen, sind die eigentlich immer nur regional begrenzt? Ich frage deshalb, weil ich hier in Leipzig vor kurzem festgestellt habe, dass mich mein Navi im Autoziel unsicher durch den Norden der Stadt geleitet hat, obwohl ich im Süden unterwegs war. Und das Ding meinte doch aber tatsächlich, dass es meine richtige Position ermittelt hat. Also ich habe das auch mit anderen Geräten abgeglichen, die hatten all das gleiche Problem. Kann es sein, dass der Krieg auch Auswirkungen bis hierher hat? Oder hat das GPS mal wieder nur gesponnen? Oder haben die Amerikaner Anlass gehabt, da irgendwie rumzudrehen? Obwohl, wenn ich GPS sage, dann meine ich natürlich auch immer die anderen Systeme mit, also Galileo, GLONASS. Also ich weiß nicht, an welchem System mein Navi da gerade hing zu dem Zeitpunkt.
Also ich glaube, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg kann ausgeschlossen werden. Es besteht theoretisch natürlich die Möglichkeit, dass irgendwelche Leute, Agenten, angeworbene Sympathisanten dort mit Jammern arbeiten. Aber habe ich bisher noch nicht gehört. Theoretische Möglichkeit ist da. Aber was es natürlich gibt, ist, dass sich Privatpersonen Jammer zulegen, um unterschiedlichste Dinge zu machen oder zu verhindern. Also beispielsweise die Mautgebühren zu sparen, indem man einen Jammer einsetzt im Auto, dass man dem Arbeitgeber vorspiegelt, dass man irgendwo anders ist und nicht dort, wo man tatsächlich ist und dergleichen mehr zu verhindern, um Autos wiederzufinden, die einen GPS-Sensor haben. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist natürlich alles illegal, das ist kriminell, was da gemacht wird. Aber diese Möglichkeit gibt es. Die Bundesnetzagentur weist da darauf hin, dass es mehrere hundert beschlagnahmte Geräte pro Jahr gibt. Der Schwerpunkt liegt nach meinen Recherchen auf den Autobahnen in Gewerbegebieten, also LKWs insbesondere betroffen, aber auch bei Grenzübergängen. Leipzig ist betroffen, Berlin, Hamburg, das Ruhrgebiet, das sind so die Schwerpunktgebiete, die die Bundesnetzagentur angibt. Offensichtlich sind sie da in eins dieser Gebiete reingefahren.
Okay. Letzte Frage noch zum Thema ukrainische Drohnen. Wollen Sie, bevor wir da zu den russischen Angriffen kommen, mal noch was sagen zur Lego- und Hausfrauengeschichte von Armin Pappberger, dem Chef von Rheinmetall? Der hat sich ja zur ukrainischen Drohnenproduktion geäußert, hat da von Lego-Drohnen gesprochen, von Hausfrauen, die Teile dafür zu Hause mit 3D-Druckern herstellen würden. Und er hat gemeint, dass das ja nun keine Innovation sei. Kann sein, dass er das nicht so gemeint hat, aber angekommen sind die Äußerungen nicht sonderlich gut. Bei den Ukrainern nicht und auch bei einigen deutschen Kollegen von Pappberger.
Also es war für einige ja der Aufreger der Woche, ganz offensichtlich. Es haben sich ja viele darauf gestürzt, auf diese Aussagen. Er hat es in einem Interview gesagt mit einem US-Magazin, Atlantic heißt das. Ich halte es für einen schlechten Versuch, einen Scherz zu machen, einen Vergleich zu ziehen. Für diesen Scherz sollte man sich besser entschuldigen oder besser gesagt, man müsste sich eigentlich entschuldigen. Aber wie Sie sagen, die Wirkung ist natürlich fatal und das wird auch den Aktionären von Rheinmetall nicht gefallen. Und es hat in der Ukraine natürlich und verständlicherweise für Ärger gesorgt. Selbst Selenskyj nahm ja dazu Stellung, hat gesagt, wenn jede Hausfrau Drohnen bauen kann, dann kann jede Hausfrau auch Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall sein. Und was ich gestern las, ein Artikel in der Welt, da kommt dann gleich die Retourkutsche von irgendjemandem, der das der Welt auch gesagt hat. Das sind ja keine Sachverhalte, die öffentlich sind. Also danach, wenn das stimmt, was in der Welt steht, bei dem Flugabwehrprojekt Skyranger 30, der ja auch zur Drohnenabwehr gekauft wird, da kommt es zu erheblichen Verzögerungen. Das Bundesministerium der Verteidigung erwartet die Lieferung der ersten Fahrzeuge mit einer Verspätung von mindestens 16 Monaten. Hat der Stern erstmals berichtet, die Welt hat das übernommen, unter Berufung auf Parlamentsgereise, auf Bundeswehrgereise. Es kommt nicht zufällig an diesem Tag. Also die Auslieferung dieses Flugabwehrkanonenpanzers beginnt also frühestens im Jahr 2027 und die vollentwickelte Skyranger-Version soll die Bundeswehr erst 2029 bekommen, also eine erhebliche Ablage. Und da wird natürlich unterschwellig gesagt, also man solle sich lieber selbst um die Innovationen kümmern, die man selbst entwickelt und nicht zu spät liefern. Wobei da jetzt auch eine Vertragsstrafe droht, wie diese Bundeswehr- und Parlamentsgereise dort wissen. Das kann schon sein. Man muss allerdings auch sagen, dieser Skyranger, der bewegt sich jetzt in der Bandbreite des technologisch heute Machbaren. Und was Papperger offensichtlich gemeint hat, ist nicht eine hochentwickelte Drohne, die es in der Ukraine aber auch gibt, sondern er meint die Drohnen, die so marktverfügbar gekauft werden, zum Teil nachgebaut werden, 3D-Drucker wurde genannt. Da hat er einen Punkt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Anpassungsfähigkeit ist auch Innovation. Also Anpassungsfähigkeit mit dem, was ich habe, mit einfachsten Mitteln, mit günstigen Mitteln, die ich mit wenigen Handgriffen zusammenbauen kann, das ist auch eine Innovation, die Ukraine beispielhaft eigentlich für alle zeigen.
Vielleicht bietet Selenskyj Papperger ja an, dass er ihm einige ukrainische Hausfrauen schickt, die bei der Skyranger-Entwicklung auch helfen können. Schauen wir mal. Uns fehlen noch die russischen Angriffe in der Tiefe. Da gab es ja einen Tag mit einer Besonderheit, nämlich dass die Russen diese Angriffe auch tagsüber fortgesetzt haben. Meist sind die ja nachts, aber an dem Tag, an dem wir den letzten Podcast aufgezeichnet haben, ist der Angriff aus der Nacht weitergegangen.
Ja, also den fast 400 Drohnen und 34 Raketen und Marschflugkörpern folgten den ganzen Tag über dann weitere 556 Drohnen, sodass innerhalb von 24 Stunden fast 1000 Flugkörper auf die Ukraine abgeschossen wurden, wobei fast alle Regionen bis an die Westgrenze der Ukraine betroffen waren. Diese Menge von Flugkörpern innerhalb von 24 Stunden, das ist tatsächlich ein Novum. Wir hatten schon mal einige wenige Drohnen, die auch bei Tageslicht eingesetzt wurden, aber nicht in dieser Größenordnung. Vier Tage später, das war am 29. März, folgte dann ein weiterer schwerer Angriff mit 442 Drohnen. An all den anderen vergangenen Tagen waren es 100 bis knapp 300, heute Nacht 339. Also dieses Muster kennen wir nun schon seit vielen Monaten. vergleichsweise geringeren Drohneneinsatz über mehrere Tage hinweg und dann immer wieder ein massiver Drohnenangriff mit Raketen vermischt.
Informationen darüber, welche Wirkungen, welche Erfolge aus russischer Sicht diese russischen Angriffe hatten, die sind naturgemäß ein bisschen spärlicher. Können Sie uns dennoch was dazu sagen?
Naja, wenn ich mir den Angriff anschaue am 29.03., 5 Tote, unbekannte Zahl von Verletzten. Odessa wurde getroffen, Hafenanlagen dort, insbesondere Kryvyi Rih ist wieder getroffen worden, Poltawa, eine Entbindungsklinik ist wieder getroffen worden. Das hatten wir schon zweimal, wenn ich das richtig erinnere. Zivile Wohnhäuser wurden beschossen. Auch ein militärischer Rüstungsbetrieb in Kharkiv wurde getroffen. Das ist immer die Ausnahme von der Regel. Die Regel sind zivile Ziele, wie zum Beispiel auch der Altstadtbereich von Lviv, von Lemberg. Dort wurden historische Wohnhäuser aus dem 16. Jahrhundert beschädigt, Fassaden, Dächer beschädigt. Das ist ein UNESCO-Welterbe. Das sind keine militärischen Ziele. Das ist so im internationalen Recht nicht erlaubt. Aber es kommt immer wieder vor, nicht nur in Lviv, sondern auch in Odessa, wie ich das erinnere. Heute Nacht wiederum von diesen 339 Drohnen 11 Einschläge. Das hört sich erstmal nicht viel an, aber wenn sie eben runterkommen, dann richten sie ordentlichen Schaden an. Wie in Lutsk, das liegt auch im Westen der Ukraine, wo dort war ein ganzes Postgebäude im Brand und teilweise zerstört, Warenhaus, Wohngebäude zerstört worden. Also nach wie vor mit Masse zivile Ziele.
Spärlicher, sagte ich, die Informationen darüber, was da getroffen wird. Spärlicher scheint aber auch generell der Einsatz von russischen Raketen oder Marschflugkörpern zu sein. Also nicht der Drohnen, sondern eben Raketen, Marschflugkörper. Oder täuscht dieser Eindruck?
Also ich glaube, der täuscht. Es waren ja, wie ich schon gesagt habe, am 24. März 34 Raketen und Marschflugkörper. Aber seither spärlich, das stimmt auch wiederum. Seit diesen 7 Tagen, die da vergangen sind, seitdem hat es nur 2 Raketenangriffe auf die Ukraine gegeben.
Die Abschussquoten, das will ich noch fragen, die Abschussquoten der Ukrainer, die sind weiterhin ziemlich hoch?
Ja, die sind weiterhin ziemlich hoch und nicht nur ziemlich, sondern erstaunlich hoch, insbesondere bei Drohnen. Also wenn man diesen Tag nimmt, den 24.03. mit 1000 Flugkörpern und 950 Drohnen, von diesen Drohnen sind 96% abgeschossen worden. Das machen die Ukrainer mit diesem Mix aus elektronischen Gegenmaßnahmen, mit Hubschraubern, mit Flugzeugen, mit mobilen Flugabwehrtrupps, also Pickups mit Kanone drauf, Geparden und anderen Flugabwehrpanzern und neu auch jetzt mit privaten Firmen, die sich bewerben können und die dann bestimmte Objekte sichern müssen gegen Luftangriffe und das ukraineweit. Und dann natürlich mit den Abfangdrohnen, die sie entwickelt haben. Das nimmt einen großen Anteil mittlerweile ein. Aber das wird nur so lange gehen, bis die Russen nun wieder in die Vorhand gehen und ihre Geran-Shahid-Drohnen schneller machen und alle mit Düsentriebwerken ausstatten, sodass sie von diesen Abfangdrohnen eben nicht erreicht werden können.
Okay, dann soweit das zur aktuellen Lage für heute. Ich will mal zum Schluss noch ganz kurz in die Abteilung ungebildete Staatsführer springen. Den Titel, den nehme ich gerne, Ihrer öffentlichen Klassifizierung von Donald Trump hier im Podcast. Ob wir es kurz halten, entscheiden Sie, Herr Bühler. Ich will es kurz erklären. Eigentlich bin ich ja müde, jedes Mal nachzufragen, wenn Donald Trump sich mal wieder echauffiert. Andererseits sage ich mir immerhin, ist er der US-Präsident, wie gebildet auch immer. Und wenn der bei Truth Social, also seinem Netzwerk da, sinngemäß verkündet, also wir werden den Staaten, die uns jetzt nicht beim Iran helfen, künftig auch nicht mehr helfen. Und das manche schon wieder als Intention interpretiert, aus der NATO auszusteigen. Wollen Sie dazu heute noch was sagen?
Also eigentlich nicht. Ich habe das gleiche Gefühl wie Sie. Man ist wirklich müde, das alles zu kommentieren. Er hat es aber noch schärfer gesagt, glaube ich, gerade gestern, wo er also tatsächlich nochmal mit dem NATO-Austritt gedroht hat. Auch sein Außenminister Rubio hat sich entsprechend geäußert, dass man nach dem Iran-Krieg jetzt überlegen müsse, was man mit der NATO tut. Also ich bin da ziemlich hart mittlerweile. Wer eine so riskante Militäroperation beginnt und noch dazu ohne vorherige Konsultationen, hat keinen Anspruch darauf, dass man ihm hilft. Weder einen rechtlichen Anspruch noch einen moralischen. Dieser Mann muss lernen, wie man mit Verbündeten umgeht, und dann kann den Amerikanern auch geholfen werden. Sie wissen, weil wir uns ja jetzt auch schon über 4 Jahre kennen, dass mir sowas schwerfällt zu sagen, aber es muss einfach sein, dass man jetzt auch mal richtig Nein sagt. Ich bin ja mit Amerikanern ganz gut im Gespräch, ich habe auch jetzt kürzlich auch wieder einige getroffen. Ich muss Ihnen sagen, viele der pensionierten oder auch aktiven Offiziere, die schämen sich dafür, was dort alles gesagt wird, weil sie wissen, dass es ja nicht stimmt. Ich meine, der Präsident Bush damals hätte den Irakkrieg auf keinen Fall beginnen können ohne die Unterstützung der Europäer. Deutschland war nicht dabei, zu Recht, muss ich sagen, im Nachhinein, als festgestellt werden, dass der Kriegsgrund gar nicht vorhanden war, mit dem man dort angetreten ist, auch wenn das ein Irrtum war hinterher. Aber es waren viele andere Nationen dabei, denen man es gar nicht zutraut von der Größe. Dänemark zum Beispiel. Und ausgerechnet Dänemark, die auch in Afghanistan ein treuer Verbündeter war, im Gegensatz zu anderen Verbündeten, die nur kurze Zeit dabei waren und dann den Einsatz wieder verlassen haben, wie Polen beispielsweise und andere europäische Staaten. Die Amerikaner hätten den Einsatz im Irak nach der heißen Phase des Krieges gar nicht durchhalten können, wenn es nicht Verbündete gegeben hätte, die den Amerikanern beigesprungen sind und für die notwendige Durchhaltefähigkeit gesorgt hätten.
Sie sagten, jetzt ist Zeit, auch mal richtig Nein zu sagen. Im Prinzip so, wie es die Italiener jetzt vor kurzem gemacht haben, die US-amerikanischen Flugzeugen gar nicht gestattet haben, dort zu landen in Italien, die für den Iran-Einsatz gedacht waren. Natürlich mit der Begründung der Italiener, das hätten die Amerikaner bitteschön einfach auch mal früher sagen sollen.
Ja, das ist so eine formale Begründung, denn es gibt in den Statuten dort Fristen, die einzuhalten sind. Ich meine, es sind so 3 Tage vorher, dass man das anzeigen muss, und das haben die Amerikaner nicht gemacht. Darüber hätte man zu anderen Zeiten und bei anderen Äußerungen aus Washington sicher hinweggesehen und hätte das kurzfristig auch ermöglicht, aber auch hier wollte offensichtlich die italienische Regierung auch mal ein Zeichen setzen.
Okay, damit sind wir für heute schon durch. Vielen Dank fürs Interesse. Falls Sie Fragen haben oder Anmerkungen, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann in Folge 324 wieder. Veröffentlichungsdatum morgen. Bis dahin und vielen Dank für den Moment.
Gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.